Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Am Mikrofon ist Jan Tengeler. Herzlich willkommen. Das sind unsere Themen. Wie viel Überwachung brauchen Lebensmittel? Bundesministerin Julia Klöckner trifft sich derzeit mit den Landesministern. Viele Ideen zum Klimaschutz. Der Bundestag berät die Pläne der Regierung. Teure Alternative. Aus Japan kommt ein neues Brennstoffzellenauto. Der Bartgeier in Bayern, wie eine seltene Vogelart wieder angesiedelt werden kann. Ärger mit der Altersvorsorge, doppelte Kassenbeiträge bringen Rentner auf die Barrikaden und im Verbrauchertipp geht es um Betrügereien im Handwerk. Maßnahmen für den Verbraucherschutz gibt es viele und doch tun sich immer wieder Lücken auf. Sind Produkte auf dem Markt, die den Verbrauchern schaden, ja ihnen sogar das Leben kosten können. Angesichts der jüngsten Skandale im Lebensmittelbereich trifft sich zur Stunde Landeswirtschaftsministerin Julia Klöckner mit ihren Kollegen aus den Bundesländern. Worum es genau geht, darüber berichtet Claudia Plass.
Listerien in der Wurst, Durchfallerreger in der Milch. Die jüngsten Vorfälle um keimbelastete Produkte haben erneut eine Debatte über Lebensmittelsicherheit ausgelöst. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU will mit den zuständigen Ministerinnen und Ministern aus den Ländern deswegen darüber sprechen, wie Schwachstellen bei der Lebensmittelüberwachung identifiziert werden können. Die Bundesländer seien zuständig für die Überwachung und Sicherheit. Hier scheine es Lücken zu geben, sagte die Ministerin dem ARD-Hauptstadtstudio.
Meine Erwartungen sind klar, dass die Vertreter der Länder transparent sind, dass wir vergleichen können, wer hat wie viel Kontrollpersonal. Gibt es überhaupt genügend Personal vor Ort? Dann geht es auch am Ende darum, gibt es manchmal zu viel Nähe zwischen kommunaler Kontrolle und dem Unternehmen, das man kennt. Das alles werden wir uns genauer anschauen und dann einen Plan machen, was wir besser machen müssen.
Klöckner schlägt zudem neue, übergreifende Kontrollmöglichkeiten vor. Nach Angaben des Ministeriums sollen die Kontrolleure aus den Landkreisen künftig auch mit Experten anderer Behörden zusammenarbeiten. Die Rede ist von entsprechenden Teams, die auch überregionale Kompetenzen bekommen sollen. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hatte kürzlich kritisiert, es greife zu kurz, bei der Bewertung des Wurstskandals nur darauf zu verweisen, Kontrollen hätten versagt. Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker sagte, der Fall des hessischen Wurstherstellers Wilke sei kein Einzelfall und ein Skandal mit Ansage. Rücker sieht die Bundesregierung in der Pflicht, die, wie es heißt, längst bekannten Schwachstellen und Gesetzeslücken zu beseitigen, um für mehr Lebensmittelsicherheit zu sorgen.
Drei Dinge müssen jetzt auf Bundesebene angestoßen werden. Wir brauchen eine Informationspflicht ohne Ermessensspielräume für die Behörden, dass alle gesundheitsrelevanten Informationen über betroffene Produkte in einem solchen Fall öffentlich gemacht werden. Wir müssen sehen, dass lückenlose Rückverfolgbarkeit zwar im Gesetz steht, aber nicht durchgesetzt ist. Die Behörden wissen einfach nicht, wohin die Ware geliefert wurde oder im Zweifelsfall, woher sie kam. Das muss durchgesetzt werden. Auch das ist Aufgabe des Bundes.
Zudem müssten nicht nur Hersteller, sondern auch der Handel und andere Abgabestellen verpflichtet werden, Lebensmittelwarnungen an die Kunden weiterzugeben. Auch die SPD sieht Lücken im System und forderte Ministerin Klöckner zum Handeln auf. Die ernährungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Ursula Schulte verweist auf ihrer Internetseite auf den Koalitionsvertrag. Zitat:
Im Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD Maßnahmen wie die bessere Vernetzung der Kontrollinstanzen, eine sachgerechte Kontrolldichte, eine schnelle Reaktion im Krisenfall und eine Regelung zur verbraucherfreundlichen Information über Lebensmittelkontrollergebnisse vereinbart. Das muss Bundesernährungsministerin Julia Klöckner jetzt zügig umsetzen.
Vor dem heutigen Bund-Länder-Treffen hat Schleswig-Holstein eine Initiative auf Bundesebene angekündigt. Es geht um eine zentrale Datenbank. Darin sollen, so der Vorschlag, krankmachende Keime gespeichert werden, die in Lebensmitteln gefunden wurden. Der hessische Wursthersteller Wilke wurde Anfang Oktober geschlossen, nachdem in Produkten wiederholt Listerien nachgewiesen wurden. Der Milchhändler Deutsches Milchkontor und das Unternehmen Fude und Seran mussten nach dem Fund von Durchfallerregern Milchpackungen vom Markt nehmen.
Über das Thema der Lebensmittelkontrolle tauscht sich derzeit die Bundesministerin mit den Landesministern aus. Über die Ergebnisse werden wir sie hier im Deutschlandfunk in den folgenden Sendungen auf dem Laufenden halten. Und das gilt auch für unser nächstes Thema, den Klimaschutz. Ein ganzes Bündel von Plänen berät ebenfalls zur Stunde der Bundestag in erster Lesung in Berlin. Worum es im Einzelnen geht, erklärt Axel Krämer.
Es dürfte eine Grundsatzdebatte werden, denn das Parlament redet heute zum ersten Mal über das, was die Bundesregierung Ende September in einer Nachtsitzung auf den Weg gebracht hat. Ein Klimapaket aus vielen Förderprogrammen, einem Preis auf Kohlendioxid und genauen Vorgaben dafür, welcher Bereich künftig noch wie viel Treibhausgas ausstoßen darf. Letzteres ist im Klimaschutzgesetz geregelt, das auch Vorgaben dafür macht, was passiert, wenn ein Bereich seine Ziele reißt. Der zuständige Minister muss dann nachsteuern und in den späteren Jahren umso mehr CO2 einsparen. Ein Mechanismus, der Umweltministerin Schulze wichtig ist, in der Union aber lange auf Widerstand stieß. Für den Klimaschutz sollen auch diverse Steuergesetze geändert werden, die heute auf der Tagesordnung stehen. Dabei geht es unter anderem um die niedrigere Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr. Die soll ab 1. Januar kommenden Jahres gelten. Die Fahrkarten werden dadurch gut 10% günstiger. Im Gegenzug soll die sogenannte Luftverkehrsabgabe auf Flugtickets steigen.
Der Bundestag berät zum Klimaschutz, Alex Krämer berichtete. Das Thema Verkehr ist ein wesentliches, wenn es ums Klima geht. Zugfahren soll etwas günstiger werden, Fliegen etwas teurer, wie gerade gehört. Und was das Auto betrifft, da konkurrieren nach wie vor verschiedene Antriebsmodelle miteinander. Das Elektroauto gilt als die Alternative zum herkömmlichen Benziner, aber es gibt ja auch noch die Brennstoffzelle auf Wasserstoffbasis. Wenn ein Auto mit diesem Antrieb erst einmal fährt, fällt quasi gar kein Dreck mehr an und trotzdem gibt es viele Hürden. Das wird auch bei einem neuen Modell aus Japan deutlich, über das Udo Schmidt berichtet.
Yoshikazu Tanaka ist Chefingenieur bei Toyota und für die Entwicklung des Brennstoffzellenautos Mirai 2 zuständig. Der Ingenieur, lässig in dunklem T-Shirt und hellem Jackett, präsentiert seine neue dunkelblaue Kreation und bewacht sie gleichzeitig. Tür öffnen und schließen, mal reingucken, gerne, aber bitte ganz, ganz vorsichtig. Der Prototyp Mirai 2 ist eine zarte Pflanze. Ab Ende 2020 soll der Mirai 2 das Vorgängermodell ablösen, das zwar spektakulär, aber fast unverkäuflich war. In Japan mit seiner Brennstoffzellenbegeisterung fahren gerade einmal 3.500 mit Wasserstoff betriebene Pkw, in Deutschland wenige hundert. Yoshikazu Tanaka aber glaubt an einen Durchbruch der Technik. 30.000 Mirai 2 sollen ab Ende kommenden Jahres jährlich produziert werden. Der große Unterschied ist, dass wir den Mirai 2 für die Massenproduktion entwickelt haben. Die Käufer sollen sich nicht nur aus ökologischen Gründen für ein Brennstoffzellenauto entscheiden, sondern ganz einfach, weil sie Lust haben, damit loszufahren. Das sportliche Design entspricht ihm wohl. Außerdem soll der neue Mirai 700 Kilometer weit mit einer Wasserstofffüllung kommen, 30% mehr als das Vorgängermodell. Schneller ist er wohl auch, darüber möchte Ingenieur Tanaka aber noch nicht reden. Der Preis allerdings dürfte in Deutschland bei mindestens 80.000 Euro liegen. So viel kostete schließlich schon der alte, schwerstverkäufliche Mirai. Ein Preis, der wohl große Motivation voraussetzt, dem Klima Gutes tun zu wollen. Aber kann das die Brennstoffzelle überhaupt umweltverträglich sein? Im Betrieb kommt zwar nur Wasserdampf aus dem Auspuff, aber die bei der Herstellung des Sprits notwendige Aufspaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff ist extrem energiefressend. Toyotas Chefingenieur hält dagegen. Auch wenn gerade in Deutschland E-Autos beliebter sind, die Brennstoffzelle hat große Zukunft. Es hängt davon ab, dass bei der Abspaltung des Wasserstoffs ausschließlich erneuerbare Energie genutzt wird. Dann wird die Umwelt in Zukunft nicht belastet. Mirai heißt übersetzt schließlich Zukunft. Und dann bräuchte es wohl auch noch ein paar mehr als die gerade einmal 75 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Auch in Japan sollen es bis Ende März kommenden Jahres erst 160 sein. Und so bleiben auch die japanischen Autobegeisterten skeptisch. Fumia, etwa Mitte 20, ist mit seiner Freundin Aoi zur Tokyo Motor Show gekommen. Ich sehe, dass immer mehr Elektroautos auf den Straßen sind. Von daher würde ich sie dem Brennstoffzellen-Toyota vorziehen. Ich hätte da ein besseres Gefühl. Wohl auch wegen dieses Gefühls steigt Toyota jetzt auch groß in die Entwicklung und Produktion von E-Mobilen ein. Bis 2022 wollen die Japaner die ersten Elektroautos serienreif haben.
Über ein neues Brennstoffzellenauto aus Japan berichtete Udo Schmidt. In Europa ist der Bartgeier, der größte Greifvogel überhaupt, mit einer Spannweite von bis zu fast 3 Metern. Allerdings kommt er nur selten vor. 1986 wurden die ersten Bartgeier in den Alpen ausgewildert. Jetzt, 2019, wurden insgesamt 57 Bartgeierreviere erfasst. Die wenigsten allerdings in den Ostalpen. Erst jetzt wurden sie erstmalig auch in Österreich gesichtet. All das wurde gerade bei den 14. internationalen Bartgeier-Beobachtungstagen in Bayern besprochen. Dort, nämlich im Nationalpark Berchtesgaden, hat man den Vogel allerdings noch nicht gesichtet. Ob das bald von selbst passiert oder ob man Nachhilfe leisten sollte, darüber wird schon länger diskutiert. Gabriel Wirth berichtet.
Das Wimbachtal im Nationalpark Berchtesgaden lockt jedes Jahr tausende Besucher. Die Wanderung durch eine enge Klamm und dann weiter durch das Tal zum Wimbach-Schloss gilt sogar als eine der schönsten Wanderungen in Bayern. Zwischen Watzmann und Hochkalter ist das relativ enge Tal eingeschlossen. In den hohen Felswänden hat seit längerem schon ein Steinadlerpaar seinen Horst und in einiger Zeit könnten hier auch Bartgeier kreisen. Der Nationalpark-Mitarbeiter und Biologe Toni Wegscheider meint:
Das Tal an sich ist definitiv geeignet, um hier Bartgeier wieder freizulassen. Wir haben hier über uns die Graue Wand. Das ist einer der ganz wenigen Plätze in Bayern, wo man wirklich konkret den Verdacht hat, dass dort früher Bruten stattgefunden haben könnten. Und das Tal selber ist von seinen Gegebenheiten einfach sehr, sehr gut geeignet. Das Wimbachtal hat sehr starke Thermiken, gute Aufwinde, wo die jungen Geier dann schön fliegen lernen können. Ansonsten ist natürlich die Logistik sehr, sehr wertvoll, die der Nationalpark liefern kann. Also mit Rangern, mit Fahrzeugen, Unterstützung. Wir brauchen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, werden Führungen anbieten. Das Ganze wird doch ziemlich große Kreise ziehen, wenn es denn mal startet.
Beim Landesbund für Vogelschutz, LBV, denkt man darüber nach, 2 Jungvögel aus einem internationalen Zuchtprogramm dort auszusetzen. Man habe dafür eine erprobte Methode, so Wegscheider.
Man nimmt Jungvögel aus Nachzuchten, die sind im Gehege quasi geschlüpft und dann von Eltern betreut worden. Und 3 Wochen ungefähr vor ihrem Ausflug, bevor sie Flügge werden, nimmt man sie dann aus dem Gehege raus, setzt sie im Tal irgendwo in eine schöne Felsnische, so einem künstlichen Horst quasi. Und da bleiben die noch dann 3 Wochen sitzen ungefähr als Paare oder zu dritt und lernen dann die Gegend quasi als ihre Heimat kennen und fliegen dann selbstständig los und werden freilebende Bartgeier.
Doch bis es soweit ist, werden wohl noch Jahre vergehen. So braucht es entsprechende behördliche Genehmigungen und es braucht offenbar Überzeugungsarbeit vor Ort. Denn in der Bevölkerung von Berchtesgaden ist man geteilter Meinung.
Zum Nationalpark würde es gut passen. Ich kann mich in meine Jugend erinnern, da hinten wurde der Film Die Geierwalle gedreht. Das war am Wimbach da hinten.
Es ist halt die Frage, muss alles noch wieder eingeführt werden, was da mal war. Das Adlerprojekt ist positiv gelaufen. Beim Luchs scheiden sich schon die Geister. Nachdem der Geier ja schon da ist, auf der österreichischen Seite, und er muss nicht extra eingeführt werden.
Also ich bin letztes Jahr bei einer Untersbergtour unter einem fliegenden Geier durchgegangen und die Spannbreite ist wirklich absolut beeindruckend. Das sind tolle Viecher und ich würde mich riesig freuen, wenn ich das Erlebnis öfter hätte.
Die Gänsegeier am nahen Untersberg kommen vom Zoo Salzburg. Sie sind sozusagen Freigänger. Im Zoo haben sie eine Futterstelle und können frei in der Region herumfliegen. Freigesetzte Bartgeier müssten dagegen wohl nicht gefüttert werden. Nahrung gäbe es für diese genügend, sagt Wegscheider.
Wir haben im Nationalpark und allgemein in den ganzen Ostalpen immense Schalenwildbestände. Wir haben sehr, sehr viele Gämsen, wir haben sehr viele Steinböcke. Und da kommen natürlich sehr viele Tiere zu Tode, gerade im strengen Winter wie den letzten. Und Knochen sind relativ rar gesät. Aber dafür halten sie auch sehr lange. Das heißt, die Jungen, die dann sehr weit herumstreifen, finden ohne Probleme irgendwo Nahrung und können da auf jeden Fall überleben. Die jungen Bartgeier haben Überlebensquoten von 95%.
Auch die Steinadler im Nationalpark hätten wohl keine Probleme mit den neuen Nachbarn. Sie sind ja auch früher recht gut miteinander ausgekommen. Jeder hat hier seine Nische. Der Steinadler schlägt lebende Beute, Gänsegeier fressen Kadaver und die Gerippe sind dann für die Bartgeier. Was für Berchtesgaden spricht, ist zudem, dass dort Jäger seit Jahren nicht mehr mit bleihaltiger Munition schießen. Das schließt Bleivergiftungen aus, eine große Gefahr für Bartgeier und andere Tiere. Ein Problem ist aber weiterhin die illegale Jagd. Es macht ja keinen Sinn, die Vögel mit relativ großem Aufwand anzusiedeln und sie werden dann bei einem Ausflug nach Österreich illegal abgeschossen, wie der LBV-Präsident Norbert Schäffer erklärt.
Die nächsten Schritte sind jetzt wirklich, dass wir uns vor allem auch mit den Österreichern darüber unterhalten, wie wir mit der Bleibelastung, wie wir die runterschrauben und wie wir mit der illegalen Verfolgung umgehen. Bartgeier haben so große Reviere, da reicht es nicht, in Bayern zu arbeiten. Das sind wirklich die Ostalpen, wo wir arbeiten müssen, insbesondere mit unseren österreichischen Kollegen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Dann geht es natürlich irgendwann mal an die Genehmigungen und so weiter. Das ist ein langer, langer Weg. Ob wir in 2 Jahren Vögel freilassen können, das wäre sehr, sehr ambitioniert. Aber wichtig ist zunächst mal heute, wir wissen, wir können den Bartgeier nach Bayern zurückbringen.
Über eine mögliche Wiederansiedlung des Bartgeiers in Bayern berichtete Gabriel Wirth. Das Wort Doppelbesteuerung ist bekannt. Doppelverbeitragung ist dagegen relativ neu. Es bedeutet, dass jemand auf dieselbe Gehaltssumme 2-mal Krankenkassenbeiträge zahlen muss. So ergeht es Rentnern, die sich für eine sogenannte Direktversicherung als Spielart der betrieblichen Altersvorsorge entschieden haben. In der Einzahlungsphase haben sie Kassenbeiträge schon gezahlt und bei Auszahlung der Versicherungssumme fordern die Krankenkassen nochmal Beiträge. Der Verein Direktversicherungsgeschädigter sieht darin Diebstahl und ruft Betroffene bundesweit zum Protest auf. Mit 2 Rentnern, die morgen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe demonstrieren wollen, hat Anke Petermann gesprochen.
Für die Altersvorsorge habe er alle Register gezogen, sagt Michael Urschbach, früher Maschinenbauingenieur bei Daimler in Wörth. Auch die dringlichen Appelle von Politikern hätten ihn veranlasst, die Eigenverantwortung ernst zu nehmen.
Ich habe 1996 eine Direktversicherung abgeschlossen, damals in Höhe nach heutigem Stand von 100.000 Euro.
Der Auszahlung aber folgt ein Bescheid der Krankenkasse. Die fordert von diesem Betrag 19.000 Euro Beiträge. Eine Minusrendite, folgert Urschbach.
Das heißt, ich habe mehr eingezahlt, als ich rausbekam. Das ist der Grund, warum wir auf die Barrikaden gehen.
Mit wir meint Urschbach die 3000 Mitglieder des Vereins Direktversicherungsgeschädigter. Doch insgesamt seien gut 6 Millionen Menschen von der sogenannten Doppelverbeitragung betroffen. Die meisten von ihnen noch berufstätig und ahnungslos. Wie sich das 2004 geänderte Gesundheitsmodernisierungsgesetz auf ihre Altersversorgung auswirkt, bekommen sie erst bei Renteneintritt mit.
Die meisten Betroffenen fallen aus allen Wolken. Wenn sie diese Direktversicherung, das ist ja eine Kapitallebensversicherung, ausbezahlt bekommen, dann bekommen sie 4 Wochen später den Bescheid, den lapidaren Bescheid von ihrer Krankenkasse. Bitte zahlen Sie auf diesen Auszahlungsbetrag in Monatsraten 19% Beiträge auf den ausgezahlten Betrag.
Die Krankenkasse will von mir insgesamt 17.100 Euro. Und ich habe ja damals in der Ansparphase für das Geld schon meine Sozialversicherung entrichtet.
Ergänzt Rudolf Birkmeier, vorher ebenfalls bei Daimler. Seit 2012 zieht die Betriebskrankenkasse 143 Euro monatlich ein. Geld, das der Rentner eigentlich in Urlaube und die Unterstützung der Enkel investieren wollte. Diebstahl nennt Birkmeier die sogenannte Doppelverbeitragung, die rückwirkend in bestehende Verträge eingreift. 2004 wurde das von der rot-grünen Bundesregierung Schröder geplant, erinnert sich Michael Urschbach.
Die Krankenkassen waren ja 2004 in einer ziemlichen finanziellen Schieflage. Da haben, glaube ich, 8 Milliarden gefehlt und man musste was tun. Man brauchte dringend Geld. Wo ist Geld, hat man sich damals überlegt. Dann kam man eben auf die Betriebsrentner und alle Regierungsparteien, die damaligen, Rot-Grün, aber auch CDU, CSU als Opposition, fanden diese Idee gut. Sie wurde dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion beschlossen.
Wogegen auch Widersprüche bis vors Bundesverfassungs- und Bundessozialgericht nichts ausrichten konnten. Die Betroffenen sind auf eine erneute Gesetzesänderung angewiesen. Sich für Änderungen stark zu machen, das haben die Zuständigen aller im Bundestag vertretener Fraktionen dem Verein Direktversicherungsgeschädigter zugesagt. Doch Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU scheiterte mit einem entsprechenden Vorstoß am Widerspruch seiner Parteifreundin Angela Merkel. Als die FDP wieder mal die Abschaffung der doppelten Beiträge forderte, sagte die Bundeskanzlerin unlängst in einer parlamentarischen Fragestunde:
Im Übrigen kann ich hier nicht mit einem einfachen Ja, wie Sie es gerne von mir hören würden, sagen, dass wir das jetzt verändern, diese Praxis mit der Doppelverbeitragung. Und wir haben unter den prioritären Vorhaben, die wir in der Bundesregierung haben, leider keine Finanzen eingeplant für diese Maßnahme.
Rund 8 Milliarden Euro wären nötig, um zu beenden, was Direktversicherungsgeschädigte als Enteignung betrachten. Zu welchen Anteilen diese Summe aus Steuermitteln finanziert oder von den Krankenkassen erbracht werden sollte, darüber streiten sich die Bundestagsfraktionen. Und solange, fürchten die Betroffenen, ändert sich für sie erstmal nichts.
Streit um doppelte Beitragszahlung bei der Altersvorsorge, Anke Petermann berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Es passiert immer wieder. Betrüger, die sich als Handwerker ausgeben und unbedarfte Verbraucher mit horrenden Rechnungen konfrontieren. Oft geht es um vierstellige Beträge und nicht selten spielt den sogenannten Dienstleistern dabei in die Hand, dass in Deutschland Fachkräfte und Handwerker fehlen, wie Detlef Karg in unserem heutigen Verbrauchertipp schildert.
Was sich für die meisten Menschen nicht so schön anhört, klingt für so manchen Betrüger wie Musik in den Ohren. Immer wieder kommt es vor, dass unseriöse Notdienste schnelle Abhilfe versprechen, wenn es gilt, eine verschlossene Tür von außen zu öffnen oder eine Verstopfung zu beseitigen.
Die präsentierten den Leuten wirklich Rechnungen zwischen 1200 und bis zu 2000 Euro für eine Verstopfungsbeseitigung. Das muss man sich mal überlegen. Im Notdienst.
So schildert es Roger Schick, Geschäftsführer der Kölner Rohrreinigungsfirma Rukis. Zu Ohren kam ihm das, als sich langjährige Kunden an ihn wandten. In ihrer Not fanden sie keinen seriösen Rohrnotdienst und fielen dann auf dubiose Angebote im Internet herein. Ganz billig ist so ein Einsatz nicht. Im Schnitt fallen zwischen 400 und 500 Euro an, aber eben nicht 1200 Euro und mehr. Oft sind die angeblichen Handwerker nicht einmal ordnungsgemäß als Firma registriert, so Roger Schick.
Wir hatten in den mehreren Fällen, die uns jetzt vor Augen gekommen sind, Leistungsnachweise gesehen. Das waren einfach nur Schwarz-Weiß-Kopien. Dann stand unten bei der Steuernummer zum Beispiel in Arbeit, in Gründung oder sowas. Da wäre ich schon ganz misstrauisch.
Eine andere Variante sind Haustürgeschäfte, etwa mit Terrassen- oder Dachreinigung. Warum Menschen immer wieder auf diese Maschen hereinfallen, schildert Vivien Reder, Sprecherin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.
Da muss man auch bedenken, dass Handwerker mittlerweile sehr schwer zu bekommen sind. Also da kann man lange suchen und viel telefonieren, bis man mal einen Betrieb findet. Häufig ist es sehr teuer und dauert sehr lange. Und dann sind viele Leute natürlich froh, wenn jemand an der Tür klingelt und sagt, ich mache ihr Dach, ich mache ihre Terrasse und das ist ganz unkompliziert.
Nach unkompliziert folgt dann jedoch meist unangenehm. Die Leistung soll zum horrenden Preis gleich bar bezahlt werden. Auch EC-Kartenleser führen die Abzocker mit sich. Und viele lassen sich dann unter Druck setzen, holen sogar noch schnell Geld von der Bank. Vivien Reder.
Teil dieser Masche ist immer, dass solche Abzocker versuchen, Geld zu kassieren. Und zwar sofort und auf der Stelle. Und es ist ziemlich schwierig, sich dagegen zu wehren. Wenn es ganz abenteuerlich wird und Leute unhöflich werden oder laut werden, im Zweifelsfall hilft es dann, die Polizei anzurufen und sich Unterstützung zu holen.
Verstärkung, so rät die Verbraucherschützerin, sei in jedem Fall das Richtige, um sich nicht einschüchtern zu lassen. Damit es aber gar nicht so weit kommt, sollten Verbraucher zumindest vorab im Internet klären, ob ein Betrieb seriös ist. Roger Schick.
Ich habe mir selber mal die Mühe gemacht, bin dann im Internet drauf, auf die Seiten gegangen. Die sehen sehr professionell aus. Impressum gibt es teilweise gar nicht.
Genau das wäre einer der Knackpunkte, denn jeder, der im Internet eine Seite publiziert, muss ein Impressum vorweisen. Handwerker müssen zudem ihre Steuernummer angeben, denn ist das Geld erst einmal weg, gibt es nur selten eine Chance, es wiederzusehen, sagt Vivien Reder.
Da tatsächlich häufig falsche Adressen angegeben werden von Firmen, die es im Zweifelsfall gar nicht gibt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich nicht direkt zur Bezahlung drängen lässt, sondern darauf besteht, dass man eine richtige Rechnung bekommt. Da hilft die Verbraucherzentrale gern. Sie können in unsere Beratungsstellen kommen und dort eine Rechnung auch prüfen und bewerten lassen.
Was tun bei Betrugsversuchen im Handwerk? Das war der Verbrauchertipp von Detlef Karg. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Jan Tengeler am Mikrofon. Nach den Nachrichten erwartet Sie Martin Zagatter mit den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um die Pkw-Maut. Auf Wiederhören.